Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt
mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Donnerstag, 14. Januar, 7.07 Uhr. Es ist höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Denn wir haben auch heute wieder die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Ausgerechnet Finn Bartels schießt die Bayern raus.
Handballnationalspieler Kai Häfner zum WM-Start, Corona-Chaos und zum Auftaktgegner.
Und das sagen die Melbourne-Organisatoren zum verschobenen Formel-1-Saisonstart.
Außerdem ehren wir eine Boxtrainer-Legende anlässlich seines Geburtstages und gedenken der ersten Austragung der härtesten Rallye der Welt.
Und natürlich haben wir zum Start auch eine Frage des Tages.
Herr Luka Jovic kehrt zu Eintracht Frankfurt zurück. Als Mitglied der Büffelherde, wir erinnern uns gerne, machte er einst bei den Hessen von sich reden und er machte dadurch Real Madrid auf sich aufmerksam. Doch da konnte er sich nicht durchsetzen.
Ja, und jetzt verleiht Real ihn bis Saisonende zurück nach Frankfurt. Hofft, dass Jovic dort im vertrauten Umfeld die nötige Spielpraxis bekommt und dann vielleicht auch zu alter Stärke zurückfindet. In Frankfurt ist die Vorfreude auf den Rückkehrer auf jeden Fall groß. Man hat beste Erinnerungen an ihn. Aber kann das mit der Rückkehr wirklich richtig klappen? Kann es Jovic tatsächlich wieder schaffen, die alte Stärke zurückzukriegen? Wir haben zwei Meinungen in je 40 Sekunden wieder für euch.
Ja, dann fange ich mal an, oder? Also, dass Frankfurt handelt, ist mehr als nötig, also gut so, dass das jetzt der verlorene Sohn ist, erleichtert vielleicht die Gespräche im Vorfeld für die Laie und Jovic weiß, wohin er kommt, das ist der große Vorteil. Er wird sich aber sicherlich umgucken, da fehlt zu dem, was er einst dort hatte, eine ganze Menge beim Team, aber eben auch bei ihm. Praxis, Fehlanzeige, aber da kommt eben einer von Real Madrid, die nehmen nicht irgendwen, auch wenn er kaum Spielzeit hatte. Ich glaube, er wird sich schnell ins Team einfinden und er wird seine Akzente und seine Ausrufezeichen setzen. Er ist nicht der, zu dem Real Madrid ihn durch diesen Kauf hochstilisierte, aber er ist auch nicht irgendwer. Er kann eine Mannschaft wie Eintracht besser machen. Wenn wir gesehen haben, wie schwer sich die Frankfurter Eintracht vor dem Tor jetzt zum Beispiel beim Pokal tut, da kann er eigentlich nichts falsch machen. Er muss nur treffen.
Ich bin auch ein bisschen skeptisch. War ich aber auch schon damals, als er zu Real Madrid gegangen war, die 60 Millionen Ablöse, die habe ich immer schon für überteuert gehalten und es hat sich ja auch gezeigt, für Real war Jovic Stand jetzt dann doch zu schlecht. In Frankfurt sollte seine Fähigkeit zwar auf jeden Fall für einen Stammplatz reichen, aber ist er ohne Alea und Rebic tatsächlich so gut? Und wie schnell kommt er überhaupt in Tritt? Andreas hat es eben schon gesagt. Seinen letzten Einsatz hatte Jovic am 8. November. Danach schlug er sich erst mit Corona, dann mit Muskelproblemen rum und er machte mit Fehlverhalten neben dem Platz ja auch Schlagzeilen. Meine Prognose, es wird dauern, bis Jovic zur erhofften Verstärkung werden kann, wenn überhaupt.
Ja, und sehr gut, genau 40 Sekündchen. Und was denkt ihr? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an folgende Nummer, an die 0331 298 5028. 0331 298 5028. Ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur eine Sprachnachricht. Bitte sagt zuerst Stand jetzt, dann euren Namen und dann gibt's die Botschaft. Ihr könnt übrigens länger als 40 Sekunden sprechen.
Stand jetzt. Aktuell.
Gucken wir auf den DFB-Pokal. Noch nie hatte Finn Bartels gegen Bayern München gewinnen können. 12-mal war er als Verlierer vom Platz gegangen mit Rostock, mit St. Pauli und mit Werder.
Aber mit Holstein Kiel im DFB-Pokal, da machte er gestern sogar mal ein Tor. Mal wieder stehen die Bayern hoch und mal wieder stehen sie hinten nicht kompakt. Ein langer Ball legte mal wieder die Schwächen der Bayern-Abwehr offen und Bartels schoss im Duell mit Manuel Neuer das Ding eiskalt ein.
Es hätte ein besonderer Abend für Bartels und Kiel werden können. Und es wurde am Ende auch einer. Sogar Kalle Rummenigge hatte zur Feier des Tages erstmals seine Maske korrekt angelegt und auch über die Nase gezogen.
Ansonsten war auch alles wie immer, würden jetzt die Bayern-Hater sagen, die, denn die Bayern haben 1-0 in Führung gelegen, nachdem der Schiedsrichter großzügig, muss man sagen, eine Abseitsstellung von Gnabry übersehen hatte, wobei das so deutlich war, da fragt man sich, wie kann der Mann an der Linie das übersehen, aber er hat's nun mal nicht gesehen.
Ja, dann kam Bartels, da hatten die Bayern dann also das mittlerweile schon fast Trademark-Gegentor kassiert, naja, und dann ging es erstmal vermeintlich den erwarteten Gang, denn Sané, der verwandelte einen Freistoß von der Strafraumgrenze wunderschön zum 1-2 kurz nach der Pause.
Ja, aber Kiel hielt weiter gut mit, Mitte der zweiten Hälfte auch gefühlt offensiv viel Ballbesitz, teilweise sogar mehr Ballbesitz als die Münchner, das hat sich dann noch ein bisschen zurechtgejuckelt, die Spieldaten standen dann doch auf der Seite des FC Bayern, aber gefühlt war es eben so, dass da immer noch was passieren kann und dann Sekunden vor dem Schlusspfiff durch Hauke Wahl tatsächlich dann noch der Ausgleich, egal wie es war mit der Schulter oder sonst was, aber der Ball war drin und die Sensation war bis dato perfekt.
Ja, es waren nicht die Bayern, die Last Minute oder Last Second trafen, sondern es waren die Kieler und für Finn Bartels bedeutete das jetzt erstmal, dass er zumindest nach 90 Minuten mal einen Teilerfolg gegen Bayern geholt hat. Erstmals hat er in der regulären Spielzeit gegen die Bayern nicht verloren. Kiel schaffte das übrigens im Pokal als Stand jetzt 13. Underdog, immerhin.
Und da im winterlichen Kiel keine Tore in der Verlängerung fielen, also es fielen eigentlich nur die Kieler Spieler, weil sie so kaputt waren, dass man danken würde, also die kommen jetzt mit ihren 11 Leuten nicht über die Runden, aber es musste dann eben doch passieren, was passieren muss. Das Elfmeterschießen entschied diese Partie. Marc Rocker verschoss und ausgerechnet Finn Bartels versenkte den entscheidenden Elfmeter.
Und so wurde es dann am Ende doch noch was mit Bartels erstem Sieg gegen die Bayern. Kiel steht also im Achtelfinale und Bartels, der Hübsche, seine persönliche Bilanz gegen die Bayern auf 1-12 steht es nach Siegen jetzt für Bartels, beziehungsweise aus Bartels Sicht gegen die Bayern.
Da muss man aus doppelter Sicht sagen, herzlichen Glückwunsch, Finn Bartels. Und vielleicht klappt es ja in der nächsten Saison nochmal, wenn die Kieler dann tatsächlich aufsteigen sollten. Steht ja, Stand jetzt, gar nicht so schlecht für sie. Dann gäbe es ein Wiedersehen und eine weitere Chance. Gestern Abend zumindest haben sie eine richtig gute Visitenkarte für die erste Liga hinterlegt. Denn sie waren teilweise auf Augenhöhe, sie waren willig und das hat richtig gut ausgesehen.
Stand jetzt, aktuell.
Die Handball-WM in Ägypten ist allem Corona-Chaos zum Trotz gestern gestartet worden. Im Eröffnungsspiel, da hatte sich Gastgeber Ägypten gegen Chile durchgesetzt. Und für die deutsche Mannschaft, da wird es am Freitag dann richtig ernst. Dann trifft sie nämlich zum Start ins Turnier auf Uruguay. Und Rückraumspieler Kai Hilfner, der hat sich in der Medienrunde, die die Kollegen vom Sportinformationsdienst SID für uns aufgezeichnet hatten, nach der Ankunft im Teamquartier zum Formstand der Mannschaft, zu seinem Umgang mit der akuten Corona-Bedrohung und auch zum ersten Gegner geäußert. Wie gehen denn die Spieler mit diesen Corona-Hiobs-Botschaften um, mit den Turnierabsagen der Tschechen und US-Amerikaner? Kann man sich als Spieler davon freimachen, das ausblenden?
Ich glaube, ganz ausblenden kann man es nie, weil das schon sehr, sehr präsent ist. Man kriegt ja die ganze Zeit mit, dass irgendwo was ist. Jetzt mussten, glaube ich, zwei Mannschaften ihre Teilnahme darauf verzichten oder können nicht teilnehmen. Dann gibt es wieder neue Mannschaften, die dazukommen. Natürlich, irgendwie kriegt man das alles mit. Ich glaube, dass die ersten Tage ein bisschen hektisch immer sind. Das ist grundsätzlich so. Und man versucht da einfach, das ein bisschen auszublenden, so gut es geht, sich nachher aufs Wesentliche zu konzentrieren. Ich glaube, wenn man dann in der Halle steht, ist es immer wieder anders. Da kann man sich dann auf Handball konzentrieren. Das ist jetzt die ersten Tage, so ist es, glaube ich, normal.
Kann man denn die anderen Teams im Teamhotel auch ausblenden oder läuft man sich da zwangsläufig regelmäßig über den Weg? Wie waren denn da die ersten Begegnungen mit den anderen Teams im Hotel?
Ja, auf jeden Fall haben wir da schon ein paar Mannschaften auch gesehen, aber größtenteils auf großem Abstand. Da hat man sich vielleicht mal zugewunken oder mal rübergeguckt, aber das ist schon getrennt. Man versucht da natürlich so wenig Kontakt wie möglich zu haben, am Anfang zumindest, bis man mal eine Weile hier ist. Ich glaube, wir haben alle einen eigenen Stock oder einen eigenen Gang. Von daher ist da die Kontaktzeit und die Distanz schon gewahrt. Und man merkt, dass es total voller wird mit den Mannschaften, aber so richtigen Kontakt hat man nicht.
Den bekommt man dann erst in den Spielen auf der Platte. Was weiß Kai Häfner denn über den ersten Gegner Uruguay?
Dass man die auf keinen Fall unterschätzen darf. Ich glaube, viele spielen in Portugal oder auch in Spanien und machen da einen guten Job. Von daher heißt es da, wach zu sein. Und ich glaube, wir fahren ganz gut damit, wenn wir uns erstmal auf uns konzentrieren. Wie vorher schon gesagt, gibt es noch einige Baustellen bei uns, die wir abstellen müssen, weil sonst wird es, glaube ich, schwer. Und da hilft jede Minute in der Halle, jede Spielminute. Und wir wollen gut ins Turnier starten und nichts Schlimmeres, wieder irgendwie einen Gegner zu unterschätzen. Das hat man in der EM-Quali im November auch schon ein bisschen Probleme damit.
Da ging es am Ende gegen Bosnien und Estland aber ja noch gut aus. Wie ist denn der Formstand jetzt, zwei Tage vor dem Eröffnungsspiel?
Ja, also ich glaube, wenn man unser erstes Training sieht und wo wir dann beim letzten Spiel waren, ist schon einiges passiert. Auch wenn ich glaube, dass wir noch einiges vor uns haben. So die Feinabstimmungen fehlen einfach noch. Dann müssen wir jetzt versuchen, die nächsten Einheiten und die ersten Spiele nutzen, um uns immer besser zu finden. Und dann schauen wir mal, wie weit es geht.
In Ägypten ging es für Kai Häfner ja auch schon mal ganz weit. 2009 gewann er dort mit der deutschen Jugendnationalmannschaft den WM-Titel. Es dürften sicherlich angenehme Erinnerungen sein, die da aufkommen, wenn man das Land jetzt wieder betritt. Vielleicht auch ein gutes Omen?
Ja, damals hat es ganz gut geklappt. natürlich kommen wir dann, wenn es um das geht, sehr, sehr gerne hierher. Die Erinnerungen waren an Ägypten sehr, sehr gut. Das war ein tolles Turnier damals mit den Junioren, unser letztes großes Turnier. Hat riesig, riesig Spaß gemacht, da ist schon viel hängen geblieben. Und wenn es nur annähernd so gut wird, hätte ich nichts dagegen.
Wir auch nicht. Kai Häfner vor dem Start der DHB-Auswahl ins WM-Turnier über den sportlichen Stand jetzt der Mannschaft und die Begleitumstände der viel kritisierten WM in Ägypten. Mehr Infos zum WM-Turnier gibt es übrigens auch bei uns auf meinsportpodcast.de im Anwurf-Podcast.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Wir erzählen es euch in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Sie können es ja doch noch. Die deutschen Biathlon-Herren sind jedenfalls mal gemeint. Und allen voran Arndt Peiffer und Erik Lesser. Die haben sich zum Start in die zweite Woche des Weltcups in Oberhof im Sprint für die miesen Resultate der Vorwoche so ein bisschen rehabilitiert. Peiffer wurde Dritter, blieb am Schießstand fehlerfrei, hört, hört. Ebenso wie Teamkollege Lesser der Vierte wurde. Und dafür dürfen sich die beiden heute den Titel Top des Tages bei uns auch abholen, nachdem sie auch schon unser Flop waren.
Und damit kommen wir jetzt zu unserem neuen Flop. Auch unter Sportlern gibt es ja Wehrköpfe. Einer von ihnen ist offenbar auch der US-Schwimmstaffel-Olympiasieger von 2004 und 2008, Cleet Keller. Und der ist eben unser Flop des Tages, weil er jetzt auf Videoaufzeichnungen identifiziert wurde, die bei der Erstürmung des Kapitols in Washington letzte Woche gemacht wurden. Keller hatte sich in den sozialen Medien ja auch immer wieder als Trump-Befürworter gezeigt. Und nun war er auch Teil der Menge, die da ins Parlament vordrang. In der Jacke des US-Olympiateams übrigens, also ich sag mal typischer Mitschwimmer, früher in der US-Staffel im Schatten von Michael Phelps und Co. und jetzt mit dem rechten Mob.
Geburtstagskind des Tages.
Heute machen wir aus unserem Geburtstagskind des Tages mal ein kleines Ratespielchen. 78 wird er heute und er kommt aus dem Boxsport. Klingelt schon bei euch? Na, noch nicht ganz, aber vielleicht jetzt, wenn ich seinen Trademark-Satz für euch zu Gehör bringe. Ganz ruhig, es läuft.
Klingelt's schon. Also es gibt den ein oder anderen Gegner, der hat's ganz ordentlich klingeln hören, weil er einfach seinen Jungen richtig gut eingestellt hat. Ihr wisst jetzt, wer gemeint ist, oder? Wir feiern heute Manfred Wolke, den legendären Boxtrainer. Dem gratulieren wir herzlich zum Geburtstag. Dem Mann, der zu seiner aktiven Zeit schon sportliche Höchstleistungen erzielt hatte. Wolke war Olympiasieger 1968 in Mexiko und dann 1972 Fahnenträger der DDR bei den Olympischen Spielen in München.
Und später knüpfte er als Trainer an diese Erfolge an. Er rang mit seinen Schützlingen als Nationaltrainer der DDR 23 Medaillen bei Großevents. Vor allem führte er Henry Maske natürlich 88 in Seoul zu Olympiagold.
Und mit dem machte er dann nach der Wende im Profibereich auch weiter. Zusammen mit dem Gentleman-Boxer holte er diesen Sport aus einer Art Dornröschenschlaf aus der Schmuddelecke und machte ihn zum Quotenhit im Fernsehen.
Und Axel Schulz betreute er ja auch noch und so viele andere. Und was Wolke sportlich vorweisen kann, wird hierzulande wohl auf Ewigkeit seinen Einmaligkeitswert behalten. So fasste es der Boxjournalist Gunnar Meinhardt mal zusammen, als er die Karriere Wolkes als Boxer und Trainer Revue passieren ließ. Und er lobte Wolkes große Disziplin, seine Intelligenz, aber auch seinen Fleiß und vor allen Dingen auch die Härte gegen sich selbst. Die habe Wolke immer ausgezeichnet und auch aus einigen privaten Tiefs wieder rausgeholt.
Und ihn zur Boxtrainerlegende gemacht. Heute lebt Wolke in Frankfurt an der Oder, hat 3 Kinder, da nochmal 4 Enkelkinder. Und all denen wird er jetzt nicht feiern können, Corona-bedingt, das wird ein bisschen schwierig. Aber wir hoffen trotzdem, dass er einen schönen Geburtstag verbringt und sagen Happy Birthday Manfred Wolke.
Heute in der Sportgeschichte.
Die Rallye Dakar biegt auf ihre Zielgerade ein und feiert heute auch noch Geburtstag. Heute vor 42 Jahren, am 14. Januar 1979, da ging die allererste Austragung der Rallye zu Ende.
Die hieß damals noch Rallye Paris-Dakar, war am 26. Dezember 1978 in Paris, na klar, gestartet worden und wurde letztlich in der Autowertung von Alain Genestier und bei den Motorrädern von Cyril Neveu gewonnen. Die Franzosen dominierten damals.
Ja, und der Gründungsvater, der kam auch aus Frankreich, Thierry Sabine hieß er und der lebte nach dem Motto, wenn dir dein Leben zu langweilig ist, setz es doch einfach aufs Spiel. Und das Leben haben bei dieser Marathon-Rallye erst durch die Wüste Afrikas, dann durch die Steppen Südamerikas und mittlerweile durch Saudi-Arabien etliche Fahrerinnen und Fahrer tatsächlich aufs Spiel gesetzt, aber auch Zuschauer haben ihr Leben riskiert und auch verloren.
Über 60 Menschen sind mittlerweile in den 42 Jahren der Rallye-Geschichte ums Leben gekommen, unzählige zum Teil schwer verletzt worden, auch der Gründer übrigens, 1986, während eines schweren Sandsturms in einem Helikopter. Immer wieder geriet die Rallye dadurch heftig in die Kritik, außerdem wurde sie auch immer wieder von Terrordrohungen erschüttert.
2008 war sie deshalb auch abgesagt worden und wechselte dann den Kontinent. Zwar fand zwischen 2009 und 2019 dann in Südamerika statt, ehe sie im letzten Jahr dann nach Saudi-Arabien wechselte. Morgen am Freitag wird sie in Jeddah beendet werden und Stand jetzt sieht es so aus, als würde der Franzose Stéphane Peter Ansel seinen insgesamt 14. Sieg bei der Dakar feiern können.
Unfassbar, dieser Mann. 6-mal hat er die Motorradwertung schon gewonnen. 7-mal stand jetzt die Autowertung. Denn in der liegt er jetzt auch aktuell vorn.
Stand jetzt aktuell.
Die Formel-1-Saison 2021 beginnt in Australien am 21. März. So war zumindest der Plan. Doch der Ist-Stand jetzt geplatzt und über den Haufen geworfen. Corona machte den Organisatoren einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Und so hat die Regierung des australischen Bundesstaates Victoria Folgendes entschieden.
As a result of the global challenges of COVID, Formula One announced a revised calendar for the 2021 Formula One season. That revised calendar, given the prevailing conditions in Australia and in other countries around the world, is actually going to see the season opener for 2021 being based in Bahrain.
Das war Andrew Westacott, der CEO der Australian Grand Prix Corporation. Das sagte er in einem Video-Interview, das die Kollegen vom Sportinformationsdienst uns zur Verfügung gestellt haben. Und er sagte den Grand Prix in Australien betreffend noch dieses hier.
We will be the third last round of the 2021 season. I'm very pleased to reinforce the announcement overnight of Formula One that the Australian Grand Prix will now be held between the 18th and 21st of November 2021 here at the Albert Park Circuit.
Also Australien steht nicht zum Start auf dem Formel 1 Programm, sondern eher am Ende und dann, so hofft der CEO Andrew Westacott, auch auf Publikum.
That has the maximum number of fans possible. Now, what is that maximum number? I mean, one of the things that we worked very carefully on at the Grand Prix Corporation is to make sure that every facility we have is COVID safe, COVID compliant with the requirements of the Victorian government at the point in time. We've got a massive outdoor venue. We've got a massive facility that can be tailored to those health requirements. And from a COVID point of view, I think that's going to be something that allows us to go on sale and go on sale with large ticket numbers.
Und warum können die Australian Open 2021 Anfang Februar in Melbourne gespielt werden, aber die Formel 1 im März darf nicht fahren? Diese Frage drängt sich natürlich auf und der Grund ist naheliegend, denn die nötige Quarantäne, in die sich Menschen begeben müssen, die nach Australien einreisen, die liegt aktuell bei 14 Tagen. Im Tennis ist das jetzt kein großes Problem, aber die logistischen Anstrengungen für die tausenden Mitarbeiter, die zum Formel 1-Tross gehören, wären zu groß gewesen, hätten vor Ort gar nicht gestemmt werden können und hätten zudem die Vorbereitung des Rennwochenendes erheblich gestört, so heißt es. Denn wie soll man einen Grand Prix organisieren, wenn die Beteiligten in ihren Hotels in Quarantäne sitzen müssen? Daher verschob man den Grand Prix in Melbourne also nach hinten. Martin Pakula, der Sportminister in Victoria, der erklärte, dass das aber auch gute Seiten hat für die Stadt.
When you think about the period between the beginning of November and the end of the year in 2021, we roll out of the Caulfield and Moonee Valley carnivals into the Flemington Spring Carnival, the Melbourne Cup on November 2, the Grand Prix between the 18th and 21st of November, straight into the air show at Avalon, and then into the Boxing Day test. It's going to be an absolute bevy of amazing sport and amazing major events here in Melbourne in November.
Alles zur Formel 1 erfahrt ihr zudem bei uns hier im Starting Grid Podcast auf meinsportpodcast.de mit dem Kollegen Kevin Scheuren.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Es ist ein bisschen was los. Wir haben das Ganze für euch zusammengefasst.
Wir haben zum Beispiel Biathlon zu bieten. Sprint der Damen beim Weltcup in Oberhof. Mal gucken, ob die Frauen genauso gut sind wie jetzt die Herren in der zweiten Woche.
Ja, die Premier League spielt. Es ist der 18. Spieltag. FC Arsenal gegen Crystal Palace.
Das Halbfinalrückspiel in der Copa Sudamericana steht auf dem Programm zwischen Lanús und Vélez Sarsfield, beides argentinische Vertreter.
Der Pokalwettbewerb Supercopa in Spanien wird ausgetragen. Im Halbfinale stehen sich Real Madrid und Bilbao gegenüber.
Und dann gibt es natürlich auch noch BBL. Die Braunschweiger Löwen treffen auf den MBC und in der Euroleague, da spielt Alba gegen Mailand.
Eishockey wird auch gespielt. Bremerhaven und Krefeld bzw. Straubing und Nürnberg treffen da aufeinander.
Der Hawaii Swing im Golf geht in die zweite Runde, jetzt mit dem regulären Turnier, den Sony Open in Honolulu. Der erste Tag, der steigt heute.
Und es wird gesnookert in der Main Tour in Milton Keynes in England. Das Viertelfinale steht dort an.
Ja, und mal gucken, was sich dann an diesen ganzen Events dann auch wirklich zutragen wird. Und vielleicht wird ja irgendwas passieren, was morgen dann zum Tagesgespräch taucht. Und dann ist es natürlich auch hier bei uns bei Stand jetzt ein Teil der Sendung.
Selbstverständlich, ihr hört es zuerst. Bei uns ab 7.07 Uhr sind wir wieder für euch da. In der Zwischenzeit abonniert doch bitte unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Rezensiert und besternt ihn gerne bei iTunes. Ist übrigens ganz einfach. Einfach auf den rechts außen auf diesen Stern drücken, dann haben wir 5. Das freut uns sehr. Und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Denn nur hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr. Wir sagen bis morgen Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.